technische Entwicklungen und künstlerische Modeerscheinungen, die hängen ja relativ eng zusammen. Das kennen wir aus der heutigen Zeit. Das heißt, wenn es irgendwie ein neues Device gibt, dann gibt es sofort eine neue App, die dann noch was Neues kann. So ein bisschen ist es in der Kunst auch und ist es interessanterweise eigentlich auch schon immer gewesen.
MovieCast. MovieCast, ein Wissenschaftspodcast der Hochschule für Musik und Tanz Köln.
Season 1. Kontakte.
Musiken, Medien, Kulturen.
In dieser Folge soll es um den Kontakt zwischen Musik und Technologie gehen. Unsere Expertin für diese Folge ist Miriam Ackermann. Sie ist Juniorprofessorin für empirische Musikwissenschaft an der TU Dresden und Stiftungsprofessorin der Ernst von Siemens Musikstiftung an der FU Berlin. Im Rahmen ihrer Forschung beschäftigt sie sich mit digitalen Instrumenten, der elektronischen Erweiterung analoger Instrumente und besonders mit historischer Aufführungspraxis für elektronische Instrumente und Computermusik. Historische Aufführungspraxis und Computermusik? Das klingt zunächst etwas gegensätzlich. Ich bin Christopher Böhme und neben genau diesem Forschungsfeld interessiert mich besonders, wie sich technologiegestützte Musik in den vergangenen Jahren entwickelt hat und welche Möglichkeiten es überhaupt gibt. Im Kontext von Playing with Technology spielen verschiedene Begriffe eine Rolle, die erstmals in den 70er bis 90er Jahren definiert wurden.
Der Begriff Computermusik, der ist auch in den 90er Jahren geprägt worden. Und da hat man relativ einfach, auch wieder zurückblickend natürlich, auf die 50er bis frühen 90er gesagt, das ist alle Musik, in der ein Computer eingebunden ist und zwar so wichtig ist in dem Stück, dass es ohne den Computer dieses Musikstück nicht geben würde. Dafür ist es eigentlich egal, an welcher Stelle der Computer eingebunden wird. Heutzutage haben wir natürlich so ein Problem, weil Computer ist quasi auch wieder gefühlt überall drinnen. Das heißt, wir brauchen ein Update. Das gab es unter anderem von Nicholas Collins, der die ganze Sache ein bisschen breiter fasst, und zwar im Jahr 2010. Und er sagt wieder, es kann an jeder Stelle eingebunden sein, aber er verweist jetzt schon auf was Technisches, nämlich Mikroprozessoren. Also da ist es definitiv digital und eben ein technisches Objekt, das diese Musikgruppe charakterisiert. Und das wiederum zeigt eigentlich, dass die Computermusik nicht als ästhetischer Stil definiert wurde, sondern über die Verwendung der Technologien, die benutzt wurden, um diese Musik zu erstellen.
Wenn wir über Computer sprechen, gibt es natürlich auch noch eine ganz andere Schwierigkeit. Computer ist nicht gleich Computer. Vor allem dann nicht, wenn wir moderne Modelle mit denen aus den 80ern vergleichen. Beispielsweise mit dem C64.
Der war von 82 bis 94 auf dem Markt, da auch sehr weit verbreitet, auch in den, sag mal, normalen Haushalten. Allerdings ist es so, dass er, wie Sie durchaus im persönlichen Umfeld feststellen können, dieser Computer gar nicht mehr so wahnsinnig verbreitet ist heutzutage. Das heißt, selbst wenn wir wissen, dass ein C64 in einem Stück verwendet wurde, heißt das noch lange nicht, dass wir erstens einen haben, zweitens an einen rankommen, drittens an den wir rankommen, der noch funktioniert. Und viertens, wir den dann auch noch bedienen können.
Ein weiteres Problem gibt es bei größeren Workstations, zum Beispiel bei der Workstation des Pariser Forschungsinstituts für Akustik und Musik, kurz IRCAM.
Und dieses ganze Ding, wenn das im Einsatz war, dann steht da meistens nur 4X drauf, also ein 4 und ein X. Das ist eine Soundkarte, würde man heute sagen, also ein Prozessor, der extra dafür gebaut wurde, Klang zu berechnen. Der war deswegen so toll, das war eine Militärentwicklung, weil der konnte mehrere Prozesse parallel ausführen. Heutzutage haben wir ganz viele, da gibt es so ganze Programmiersparten, die nichts anderes machen, um eine perfekte Prozessorenauslastung hinzukriegen. Damals war es super toll, wenn man drei Prozesse gleichzeitig rechnen konnte. Das war schon echt das Highlight. Und das konnte der, ne? Also für Sound. Das ist aber nur die Soundkarte. Das heißt, alles andere, das ist sozusagen der Computer, wenn Sie sich vorstellen, dass jeder Ihrer Einzelteile in Ihrem Laptop ein eigenes Gehäuse hätte. So ungefähr, so eine Kiste. Und die sind auch, weil sie eben so groß sind, auch wieder gut austauschbar. Das heißt, ob jetzt das eine Gerät die Vorberechnungen macht oder ein anderes Gerät die Vorberechnungen macht, das ist jetzt da gar nicht festgehalten.
Ich finde, nach dieser Erklärung hat man schon eine ungefähre Idee, warum man sich auch im Kontext von neuer Musik mit historischer Aufführungspraxis beschäftigt. Jetzt gibt es einige Fragen, die man sich bei der Forschung in diesem Feld stellen kann.
wenn wir uns mit Kompositionen befassen, die ein bisschen älter sind, dann müssen wir mal drauf gucken, was für Technologien waren da eigentlich drinnen, wie sind die eingebunden gewesen, wie sind sie beschrieben, was in der Beschreibung ist denn eigentlich genannt. Also das heißt, nur weil ich eine tolle Beschreibung habe, heißt es noch lange nicht, dass ich wirklich weiß, was da auf der Bühne stand. Und dann ist natürlich die große Frage, wie wollen wir das heute aufführen? Also meistens ist die Technologien aus den 80ern im Museum und man kann sie sich angucken, aber man kann sie einfach nicht mehr spielen. Das heißt, wir müssen die irgendwie neu bauen, simulieren, emulieren. Und dann stellt sich natürlich die große Frage, wie machen wir das? Also was bedeutet das? Aber natürlich auch für die Stücke selbst. Also wenn wir jetzt so ein altes Stück neu aufführen, was machen wir dann? Haben wir eine neue Interpretation? Haben wir vielleicht was ganz anderes? Wie wichtig war denn die Technologie? Es gibt ja auch Stücke, da ist die Technologie das zentrale Element. Wenn wir jetzt die Technologie rausnehmen, weil wir sagen, leider kaputt, wir nehmen eine andere, dann haben wir vielleicht ein ganz neues Stück. Also das heißt, playing with technology heißt auch für uns als Forschende, und ich spreche jetzt hier aus einer musikwissenschaftlichen Perspektive, wir müssen trotzdem irgendwie mit dieser Technologie spielen sozusagen. Also es bringt nichts, die nur anzugucken und zu sagen, steht da, sondern wir müssen versuchen, in die Reihen zu schauen, wir müssen versuchen zu verstehen, wie die funktioniert.
Wie wurde damals und wird heute denn die Technik ganz konkret in Kompositionen eingesetzt? Dafür gibt es natürlich verschiedenste Möglichkeiten.
Beginnen wir mit einem Stück aus den 80er Jahren, und zwar Antara von George Benjamin. George Benjamin ist ein britischer Komponist und Dirigent, und der hat in den 80er Jahren, 1985 bis 87 am IRCAM, eine Auftragsarbeit bekommen, nämlich diese Komposition zum 10-jährigen Bestehen des Instituts. Das Stück selber ist benannt nach peruanischen Panflöten, die auch akustisch das Charakteristikum des Stücks sind. Und wenn wir jetzt in die Instrumentierung schauen, dann steht da für 16 Instrumente und Elektronik. Die 16 Instrumente, das sind akustische Instrumente, das ist ein kleines Ensemble, bestehend aus Tenorposaunen, Percussion, Geigen, Bratschen, Celli und einem Kontrabass. Dann haben wir zwei Soloflöten, respektive Piccolo, und wir haben zwei Klavierelektronik-Synthetiseur. Darunter steht jetzt quasi eine Klammer und da steht 4X/KX88 Yamaha.
Für diese Komposition wissen wir also, dass die 4X-Soundkarte bzw. die gesamte Workstation des IRCAM für die Klanggenerierung vorgesehen war. Und dass dieser 4X angesteuert werden soll von zwei MIDI-Keyboards der Firma Yamaha.
Jetzt wissen wir, oder Sie können sich's vorstellen, es ist nicht so wahnsinnig handlich, so einen 4X immer mit sich rumzutragen. Und es ist auch nicht wahnsinnig technisch einfach, dass das alles richtig gut funktioniert, diese Klangsynthese. Anscheinend hat sich das George Benjamin auch gedacht. Es gibt nämlich ganz kurz darauf, 1990, eine zweite Fassung von dem Stück und die ist jetzt für Orchester und Tape. Das heißt, was in der ersten Version auf dem Synthesizer live gespielt wurde, ist für die zweite Fassung auf Tape aufgenommen und es gibt einen Click-Track dazu und einen Silent-Track, damit man das zeitsynchron abspielen kann.
Das IRCAM hat in den folgenden Jahren viel Arbeit in den Transfer der Patches vom unhandlichen 4X auf neuere Hardware gesteckt. Dennoch ist die Technologie nicht lückenlos bis heute übertragen. Wenn man also das Stück Antara originalgetreu aufführen möchte, muss man statt der Live-Elektronik auf die Tonaufnahme zurückgreifen. Durch diese zweite Fassung des Stücks hat George Benjamin dafür gesorgt, dass die Wiederaufführbarkeit des Stücks gewährleistet ist. Eine andere Herangehensweise ist das Kombinieren von Technologie mit einem akustischen Instrument. Das ist beispielsweise mit dem Sensorensystem Sabre möglich, das auf eine Bassklarinette montiert werden kann.
Also, das heißt, das Instrument selber wird augmented, wie wir so schön sagen, also da werden Sensoren dran gebaut und dann alle Informationen werden an einen Maxpatch gegeben und da kann man dann selber einstellen oder auch selber programmieren, was dann mit diesen Kontrolldaten passieren soll. Das bedeutet, dass die Effekte alle frei einstellbar sind. Ja, also wenn Sie jetzt an so eine Bewegung denken, dann kann ich sagen, mit der Bewegung wird's lauter, mit der Bewegung wird's leiser, mit derselben Bewegung wird's im Saal dunkel und woanders wird ein Sample abgespielt oder so. Also das heißt, das können Sie alles programmieren. Das heißt aber auch, Ihre MusikerInnen muss das alles lernen.
Hier liegt natürlich direkt eine Schwierigkeit, denn mit dieser Technologie und dem Programmieren davon sind nicht gerade viele MusikerInnen vertraut. Dazu kommt, dass das Produkt Sabre nie in großer Stückzahl hergestellt und verkauft wurde, der Zugang dazu ist also schwierig. Der Komponist Marco Ciciliani hat in Zusammenarbeit mit dem EntwicklerInnen-Team von Sabre das Stück Time Machine geschrieben. Darin werden durch die Sensoreninputs von Sabre Videoelemente gesteuert. Um die Aufführbarkeit seiner Komposition zu gewährleisten, entschloss sich Ciciliani aber, eine Version zu schreiben, die nicht mit Sabre, sondern mit anderen Controllern funktioniert.
Heute ist das Stück spielbar mit einem, wenn man so möchte, generischen Live-Electronic-Setup. Das bedeutet, dass es eben diese Videoteile gibt, es gibt einen Ablauf, es gibt auch quasi einen Patch, aber es gibt eben kein feststehendes technisches Setup mehr, weil das eben aufgrund der technologischen Weiterentwicklungen nicht mehr existiert. Um den Ausdruck des Stückes in seiner Erscheinung für uns als Publikum gleich zu behalten, mit dem Video, mit den Effekten, mit dem Klang, wurde die Technologie geändert, damit das Stück aufführbar bleibt. Man hätte jetzt auch sagen können, man macht ein Fixed Media draus. Soweit ist Ciciliani nicht gegangen, also es ist jetzt kein Fixed-Media-Stück, das im Hintergrund einfach was abläuft und der Performer sozusagen mitspielt. Es ist nach wie vor interaktiv im Sinne von diesen zwei Kontrollmöglichkeiten, die bleiben, aber es ist eben nicht mehr an eine bestimmte Technologie gebunden.
In eine ganz andere Richtung geht das letzte Beispiel. Wie bei der Komposition Time Machine wird auch hier audiovisuell gearbeitet. Das Konzept der sogenannten Algo-Raves unterscheidet sich aber deutlich von den vorherigen Musikstücken.
Algo-Raves sind Veranstaltungen, bei denen zumeist im Live-Coding Menschen Musik generieren, in Echtzeit, wie der Titel schon sagt, und zwar tanzbare Musik. Geprägt wurde der Begriff von Alex McLean und Nick Collins und namensgebend war die erste Veranstaltung im Jahr 2011 in London, die Algo-Rave hieß, und zwar Algo von Algorithmus und Rave ist, glaube ich, selbsterklärend. Und diese Besonderheit ist eben, dass erstens Live-Coding verwendet wird, also das heißt in Echtzeit generieren von Musik und sogenannte populare Musikstile, Minimal Techno, Noise, Drones, tanzbar. Und das Ziel ist und war es tatsächlich, Abende zu generieren, die tanzbar sind und die aber an dieser Grenze zwischen experimenteller Musik und Techno im weitesten Sinne angesiedelt sind. Ganz kurzer Exkurs, was ist Live-Coding? Live-Coding bedeutet, dass man nur über textbasierte Programmiersprachen, in dem Fall Musikprogrammiersprachen, Klänge programmiert, die unmittelbar in dem Moment, wo sie programmiert werden, abgespielt werden, also hörbar sind. Das ist deswegen so kompliziert, weil wir immer quasi Blank Page anfangen. Es ist nicht so, dass man sich erstmal irgendwie 100 Zeilen Code reinkopiert und sagt, passt schon, sondern sie fangen immer auf einer Blank Page an und fangen quasi an zu schreiben und dann müssen sie erstmal so ein paar Zeilen schreiben, bis sie irgendwie so viel Text haben, dass da auch ein Klang dabei rauskommen kann und dann rufen sie den ab und die Programmiersprachen, die hier verwendet werden, das sind spezialisierte Musikprogrammiersprachen, die haben einen unglaublichen Vorteil, man kann die blockweise abrufen. Also das heißt, sie können den ersten Block schon mal spielen lassen und unten noch weiter programmieren, sie können auch in den laufenden Block immer noch mal was reinschreiben und sagen Refresh und dann wird dieser neue Block neu generiert und spielt weiter oder hört auf, wenn sie dem das sagen.
Im Internet, zum Beispiel auf YouTube, findet man etliche Videos von Live-Coding-Musik-Performances. Oft sind es Mitschnitte von Events, auf denen die KünstlerInnen live aufgetreten sind. Meistens ist dann die Person am PC-Setup zu sehen und im Hintergrund wird der Code, der ja live programmiert wird, projiziert. Zusammen mit abstrakten Visual Effects.
Das Spannende daran ist jetzt, dass wir auf der einen Seite eine wunderbare Dokumentation haben. Also dass dadurch, dass es gestreamt wird, sind diese Aufführungen immer aufgenommen, aufgezeichnet. Wir sehen in den meisten Fällen im Hintergrund den Code laufen. Das heißt, wir sehen eigentlich auch, was die gerade machen. Die Dialekte, die diese Musikerinnen für sich geschrieben haben, sind in der Regel oder die meisten auch zugänglich. Das heißt, viele sind einfach auf Git auch veröffentlicht, dass andere Musikerinnen diese Dialekte benutzen können zum Live-Coden, auch mit einer sehr, sehr guten Beschreibung. Aber die Stücke sind alle improvisiert. Das heißt, eine 1:1 Wiederholung ist eigentlich nicht möglich und ist auch nicht vorgesehen. Ich hoffe jetzt, dass in diesen Beispielen so ein bisschen deutlich geworden ist, dass es ganz, ganz unterschiedliche Strategien und Ideen gibt, Technologien in Spielpraktiken einzubinden und vor allem auch in künstlerische Arbeitsprozesse einzubinden. Die Technologie selber ist genauso ein Tool, um diese Stücke zu erstellen und erarbeiten, wie sie natürlich auch ein Instrument ist, um diese Stücke wieder aufzuführen. Und diese Wiederaufführungen im Original-Setup, die sind tatsächlich meistens nicht mehr möglich. Aber es gibt unglaublich viele kreative Lösungen, wo die Komponierenden heutzutage wirklich schon mitdenken, was sie möchten, was später mit ihren Stücken passiert, oder sich auch Strategien überlegen, wie diese Stücke einfach auch ohne sie aufgeführt werden können. Und das ist tatsächlich eine neue Entwicklung. Also das sehen wir so seit den letzten 10 Jahren, dass es aktiv adressiert wird von den Komponierenden, nicht nur in der Dokumentation, dass sie alle schön akribisch aufheben, sondern dass sie auch wirklich überlegen, was machen wir mit Stücken, die sehr viel Elektronik, sehr viel Technologien drinnen haben, die auch so zu bauen, dass sie auch ohne sie selbst und für eine längere Zeit spielbar bleiben. Und da sieht man natürlich durchaus, dass sich die Stücke verändern. Und ich glaube, das ist etwas, was wir heute eben sehr aktiv erleben und deswegen vielleicht auch ein bisschen schmerzlicher erleben, als wir das vielleicht von alten Stücken gewöhnt sind. Wir sehen diese Entwicklungen.
Ich finde es super interessant, dass der technische Fortschritt gleichzeitig immer neue Chancen für die Musikpraxis bietet, aber eben auch neue Herausforderungen. Und dass die KomponistInnen auch darauf reagieren, indem sie bei der Konzeption einplanen, was die KünstlerInnen brauchen, um das Stück später noch aufführen zu können. Aber was ist denn unsere Rolle bei der ganzen Entwicklung, wenn wir nicht selbst Computermusik machen?
Aus musikwissenschaftlicher Sicht bedeutet das, wenn Sie Analysen schreiben, wenn Sie dokumentieren, wenn Sie auch solche Beschreibungen zu aktuellen Stücken machen, dann haben Sie auch einen kleinen Anteil daran, wie so Stücke später wieder aufgeführt werden können. Ja, das heißt, dadurch, dass die Technologie viel schnelllebiger ist, dadurch, dass alles sich sehr viel schneller ändert und auch sehr quasi anders dokumentiert werden muss und kann, kommen wir aus einer analytischen Perspektive plötzlich schon auch in eine bisschen aktive Rolle. Ja, weil wenn wir das gut machen, dann hat die Nächsten, die drauf gucken, vielleicht auch eine gute Chance, eine gute Aufführung wieder zu erarbeiten oder einfach auch über diese Quellen nachzudenken. Das heißt, das ist so ein bisschen das, was ich spannend finde, was über diese Idee der Technologie hinausgeht. Die Technologien, die können wir nicht immer mitnehmen. Ja, dann hätten sie irgendwie so Stapel von Hardware rumstehen, die irgendwann auch gar nicht mehr funktioniert. Das heißt, wir müssen uns überlegen, wie wir diese Ideen auch beschreiben, darstellen, archivieren, dokumentieren, damit andere später was anderes damit machen können. Und das kann wirklich schneller, also dass das nicht mehr funktioniert, das kann schneller gehen, als uns lieb ist. Und da einfach mein Plädoyer dafür, ist doch super, wir haben jetzt quasi wirklich zum ersten Mal auch eine aktive Rolle. Nicht, gucken nicht immer nur nach hinten, sondern sind wirklich in einem aktiven Prozess mit drinnen und die Technologien, die spiegeln uns das einfach 1:1 wieder.
Das war's für diese Folge des Moviecasts. Ich hoffe, dass wir euch und Ihnen die große Bandbreite an Möglichkeiten, die es für Computermusik gibt, näher bringen konnten. Und natürlich auch, dass wir den vermeintlichen Gegensatz von historischer Aufführungspraxis und neuer Musik auflösen konnten. Ich bin Christopher Böhme. Vielen Dank fürs Zuhören.